Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Große Kulisse für die 22. Olympischen Winterspiele. Mit Feuerwerken und einer farbenfrohen Zeremonie haben die Spiele im russischen Sotschi begonnen. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zehntausende Zuschauer verfolgten die Olympiashow im Fischstadion, Milliarden an den Fernsehschirmen. Bis zum 23. Februar werden fast 3000 Sportlerinnen und Sportler um die Medaillen kämpfen, unter ihnen mehr als 150 Deutsche. 11 riesige Sportstätten wurden neu gebaut. Ein Höhepunkt der Feier war der Einzug der Mannschaften.
Angeführt von Fahnenträgerin Maria Höfel-Riesch lief die deutsche Mannschaft ins Olympiastadion ein. 153 Athleten werden in Sotschi und in der weiter entfernten Bergregion an den Wettbewerben teilnehmen. Da beispielsweise die Biathleten bereits ab morgen um Medaillen kämpfen, blieben einige deutsche Sportler aber der Eröffnungsfeier fern. In Anlehnung an das olympische Jahr 2014 begann die Zeremonie pünktlich um 20.14 Uhr Ortszeit. Es ging zunächst um die Darstellung russischer Landschaften und um Ursprünglichkeit, die vielen Kritikern in Sotschi ja fehlt. Gleich zu Beginn gab es allerdings eine Panne in der 40 Millionen Euro teuren Choreografie, als sich die 5 olympischen Ringe nicht komplett öffneten. Auf der Ehrentribüne gab es dann das Zusammentreffen zwischen dem deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach und dem russischen Staatschef Wladimir Putin, dem ein verschwenderischer Gigantismus vorgehalten wird. Knapp 40 Milliarden Euro werden für den Gesamtetat veranschlagt. Nie waren Olympische Spiele kostspieliger. Die Gastgeber stellen die größte Mannschaft der 88 teilnehmenden Nationen. Sie wurde euphorisch begrüßt von 40.000 Zuschauern. Vor dem Hissen der olympischen Fahne und dem Entzünden der Flamme gab es dann weitere Streifzüge durch Russlands Geschichte. Aufwendig durch Bildprojektionen unterstützt. Vor einer guten halben Stunde erklärte Wladimir Putin dann die Spiele von Sotschi für eröffnet. Anschließend sang Opernstar Anna Netrebko die olympische Hymne. Zum Abschluss dann der visuelle Höhepunkt. Nach 65.000 Kilometern endet der olympische Fackellauf in Sotschi. Im Olympiastadion. Ab morgen beginnen dann die 98 Wettbewerbe der fast 3000 Athleten. Die Spiele enden am 23. Februar.
Von der Eröffnungsfeier nun live aus Sotschi, Ina Ruck.
Wir haben eine ganz tolle Show gesehen, eine beeindruckende Inszenierung. Die Russen haben gezeigt, was sie können und sie haben sich von ihrer besten Seite gezeigt. Es gab viel Kritik im Vorfeld an den Spielen, Kritik, die durchaus berechtigt ist. Auch heute gab es wieder Festnahmen. 15 Kritiker an den Spielen sind heute in Moskau bei einer Demonstration festgenommen worden. Aber diese Kritik ist heute, am heutigen Tag, im Hintergrund. Heute wurden die Spiele eröffnet. Es war eine tolle Show. Russlands Präsident hat sich betont zurückgenommen bei dieser Eröffnungsfeier. Und nun brennt das Feuer. Nun wünschen sich die Gastgeber und sicher auch die Athleten für die nächsten Wochen vor allem sportliche Nachrichten aus Sotschi. Damit zurück zu Jan Hofer.
Drastische Worte einer US-Spitzendiplomatin über die EU belasten das Verhältnis zwischen Brüssel und Washington. Die Europabeauftragte des US-Außenministeriums Nuland hatte sich in einem Telefongespräch zu den Vermittlungsbemühungen der EU in der Ukraine geäußert. Sie sagte dem US-Botschafter in Kiew, fuck the EU, freundlich übersetzt, die EU kann uns mal. Das Gespräch wurde abgehört und ins Internet gestellt.
Die meisten kritischen Fragen parierte Victoria Nuland heute in Kiew gelassen. Reine Fantasie etwa seien russische Vorwürfe. In der US-Botschaft würden Maidan-Demonstranten trainiert. Doch zur Internetenthüllung gab es wenig zu beschönigen. Klitschko nicht geeignet als Vizepremier, die EU nicht als politischer Vermittler.
Erstens finde ich, dass sich die Aussagen von Frau Nuland über das Verhalten der Europäer sich nicht gehören. Zweitens, was unser Verhalten gegenüber der Ukraine angeht, glaube ich, verdient das keine vordergründige Kritik, sondern das Verhalten ist sehr überlegt.
Genüsslich dagegen berichteten die russischen Medien über Nulands Entgleisung. Die Spur führt nach Moskau, glaubt nicht nur das Weiße Haus. Russland kann so die amerikanische Einflussnahme in Kiew beweisen und seine eigenen Abhörfähigkeiten. Entsprechend bitter Nulands einziger Kommentar.
Ja, beeindruckendes Handwerk, extrem klarer Ton.
Empörung in Europa, doch hier regt der diplomatische Sprengsatz niemanden wirklich auf. Das ukrainische Volk selbst entscheidet doch, wer hier Einfluss hat, Europa oder Amerika. Präsident Janukowitsch hat seine belagerte Hauptstadt heute sich selbst überlassen und ist in Sotschi.
Auch wenn es auf dem Maidan heute ruhig blieb, verbal rüsten beide Seiten weiter auf. 12.000 Kämpfer stünden inzwischen zur Verteidigung des Platzes bereit, so ein Kommandeur heute. Nun werde der Widerstand auch in anderen Regionen des Landes organisiert. Der ukrainische Innenminister warnte derweil vor dem Terroranschlag hier heute auf dem Maidan durch Rechtsradikale. Damit solle die mediale Aufmerksamkeit von Sotschi hierhin nach Kiew geleitet werden.
In Bosnien lehnen sich immer mehr Menschen gegen Korruption und Misswirtschaft auf. Landesweit gingen heute Zehntausende auf die Straße. Es gab gewaltsame Ausschreitungen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. In 3 Städten setzten Demonstranten Regierungsgebäude in Brand. In der Hauptstadt Sarajevo war auch das Präsidialamt betroffen. Der seit 1992 bestehende Staat Bosnien-Herzegowina hat enorme wirtschaftliche Probleme und die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch.
Bosnien, wir lieben dich, rufen die Demonstranten vor dem brennenden Gebäude der Regionalregierung in Tuzla. Innerhalb weniger Minuten steht der Verwaltungskomplex in Flammen. Eingeschlossene können sich nur über die Außenfassade retten. Die Menschen protestieren gegen Arbeitslosigkeit, Armut und die schlechten Zukunftsperspektiven in dem ehemaligen Bürgerkriegsland. Auch in der Hauptstadt Sarajevo stürmten Demonstranten Regierungsgebäude. Die Proteste hatten bereits am Mittwoch begonnen. Auslöser war die Pleite von 4 regionalen Industriebetrieben, die über 10.000 Beschäftigte entlassen wollen. Nehmt die Askaya fest, fordern die aufgebrachten Demonstranten und meinen die in ihren Augen unfähigen Manager und korrupten Politiker. Mittlerweile hat die Protestwelle das ganze Land erfasst. Kundgebungen in 33 Städten wenden sich vor allem gegen die als bestechlich wahrgenommene bosnische Verwaltung. Die meisten Protestmärsche, wie hier in Banja Luka, verliefen allerdings friedlich. Viele Firmen gehen kaputt, wir ersticken in Korruption und Kriminalität, das weiß jeder. Aber wir trauten uns bisher nicht, etwas dagegen zu unternehmen. In Bosnien-Herzegowina ist derzeit laut Statistik jeder Dritte arbeitslos. Rund 20 Jahre nach dem Ende des Bosnienkrieges hat die Wirtschaft der früheren jugoslawischen Teilrepublik noch immer nicht Tritt gefasst. Hauptgrund: die politische Lähmung des Staates. Die Politik wird von nationalistischen Kräften der verschiedenen Volksgruppen dominiert, die sich gegenseitig blockieren.
Die syrische Stadt Homs gilt als Hochburg der Proteste gegen Staatschef Assad. Seit fast 2 Jahren wird der Ort von Regierungstruppen belagert und nahezu täglich beschossen. Jetzt hat dort eine Evakuierungsaktion für eingeschlossene Zivilisten begonnen. Zuvor hatten sich die Bürgerkriegsparteien auf eine 3-tägige Feuerpause und Hilfen für die Menschen in der Stadt geeinigt.
Ein Gruß für die Kamera und dann nichts wie weg aus dem Elend der Altstadt von Homs. Alte Menschen sind im Bus, sagt der Reporter des syrischen Staatssenders. Bald werden sie uns bestimmt erzählen, wie sehr sie unter den Terroristen gelitten haben. Gemeint sind die Rebellen der bewaffneten Opposition. Die Regierung Assad belagert Homs weiterhin und zeigt zugleich öffentlich guten Willen. Das Staatsfernsehen überträgt alles live. Heute war ein Tag voll schöner Momente, meint der UN-Koordinator. 83 Menschen, Frauen, Kinder, Alte und Kranke konnten die Altstadt von Homs verlassen. So soll es in dem eingeschlossenen Stadtteil von Homs aussehen. Auch gestern Nacht habe es noch Kämpfe gegeben, sagen uns Internetaktivisten. Unabhängige Journalisten können nicht in die Stadt. Ein Junge schießt auf Vögel. Wir haben nichts mehr zu essen, sagt er. Nach Angaben der Rebellen sitzen hier etwa 2500 Menschen in der Falle. Ohne Nahrung, ohne Medizin, ohne Heizung. Viele Menschen werden die Stadt auch jetzt nicht verlassen, sagt uns ein Aufständischer aus Homs über Skype. Aber der internationalen Öffentlichkeit wird vorgemacht, die Belagerung sei vorbei. Und danach löscht Bashar alle aus, auch die Zivilisten. UN-Fahrzeuge in Homs. Wenige Tage vor Fortsetzung der Genfer Gespräche macht die Regierung Assad eine humanitäre Geste. Derweil fürchten die Aufständischen, dass die Offensive beginnt, sobald die vereinbarte Waffenruhe vorbei ist.
Das Bundesverfassungsgericht hat Zweifel an der Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank angemeldet. Es geht um den Kurs der EZB, wirtschaftlich angeschlagene Euro-Länder notfalls durch den Kauf von Staatsanleihen zu stützen. Jetzt soll der Europäische Gerichtshof prüfen, wie weit die EZB bei ihrem Krisenmanagement gehen darf. Deren Chef Draghi hatte 2012 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise erklärt, die Zentralbank werde alles tun, um geschwächten Euro-Staaten zu helfen. Dies hatte die verunsicherten Märkte beruhigt.
Das Verhältnis von Grundgesetz und Europa, immer wieder ein Streitfall in Karlsruhe. Rückblick. EZB-Präsident Draghi kündigt 2012 zur Beruhigung der Schuldenkrise an, notfalls Anleihen kriselnder Staaten an den Finanzmärkten aufzukaufen, in unbegrenzter Höhe, das sogenannte OMT-Programm. Krisenstaaten könnten sich dann leichter frisches Geld besorgen. Nach den europäischen Verträgen ist Aufgabe der EZB die Geldpolitik. Sie soll für stabile Preise sorgen. Nicht erlaubt ist ihr aber die Staatsfinanzierung. Doch worunter fällt das OMT-Programm? Karlsruhe verhandelte im Juni 2013. Das Ergebnis heute?
Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts sprechen gewichtige Gründe dafür, dass der OMT-Beschluss nicht mit den europäischen Verträgen vereinbar ist.
Vertreter der Kläger begrüßen diese Einschätzung.
Natürlich waren wir als Linke nie ein Anhänger dieses Anleihekaufprogramms, weil wir der Meinung sind, das rettet Banken und nicht Staaten.
Allerdings, weil es um Europarecht geht, hat Karlsruhe den Fall zunächst dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt und angemerkt, wenn man dem Ankauf von Staatsanleihen enge Grenzen setze, könne man womöglich damit leben. Seit vielen Jahren wird hier in Karlsruhe vom Kooperationsverhältnis der Gerichte geredet. Nun legt das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Frage dem EuGH vor. Allerdings fordert das Gericht die Kollegen in Luxemburg auch heraus, indem es die aus seiner Sicht nötigen engen Grenzen für die EZB deutlich formuliert. Die spannende Frage ist jetzt, wie stark wird Luxemburg auf diese Bedenken eingehen und wie reagiert Karlsruhe dann in der abschließenden Entscheidung? Weiter mit Kooperation oder mit Konfrontation?
Mehr zur Europäischen Zentralbank gibt es bei uns im Internet. Was darf die EZB? Auf tagesschau.de beantworten wir die wichtigsten Fragen. Nach ihrem schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl wollen die Grünen bei der Wahl zum Europaparlament wieder Boden gut machen. Auf dem Parteitag in Dresden, der heute begonnen hat, soll die Spitzenkandidatin für den Urnengang am 25. Mai gekürt werden. In einer Kampfabstimmung tritt morgen die Fraktionschefin im Europaparlament Harms gegen die EU-Abgeordnete Keller an. Zunächst ging es in Dresden aber um das Wahlprogramm.
Mit voller Kraft in den Wahlkampf zweistellig wollen die Grünen bei der Europawahl abschneiden. Punkten mit einem klaren Bekenntnis zu Europa und der Energiewende und endlich wegkommen vom Image der Neinsager und Verbotspartei.
Es ist Horst Seehofer in Bayern, der den Atomausstieg und den Energiekonsens aufkündigt, indem er den Netzausbau gefährdet, liebe Freundinnen und Freunde. Wer sind denn jetzt die Neinsager? Wer ist denn jetzt die Gegenpartei? Wir sind die Dafürpartei für die Energiewende.
Durchdringen gegen laute Linke und die Große Koalition, das wird schwer im Wahlkampf, wissen die Grünen. Sie streiten in Dresden über Passagen im Wahlprogramm zur europäischen Verteidigungspolitik und zu einem Freihandelsabkommen mit den USA. Einigkeit dagegen bei der Beurteilung der Großen Koalition.
Ein großer Plan, eine verbindende Idee, davon ist nichts zu erkennen. Nie zuvor hatte eine Regierung so viel Macht und so wenig Gestaltungswillen.
Noch unklar ist, wer die deutschen Grünen in den Wahlkampf führt. Eine europaweite Urwahl im Internet missglückte. Harms und Giegold oder Keller und Bütikofer. Morgen muss nun der Parteitag entscheiden.
Reinhard Bütikofer hat die misslungene Urwahl organisiert. Rebecca Harms hat sie verloren. Beide gehen nun angeschlagen in die Kampfabstimmung. Einer von beiden muss im Europawahlkampf Platz machen für ein frisches Gesicht. Die Grünen setzen den nach der Bundestagswahl begonnenen Prozess der Erneuerung damit auf europäischer Ebene fort.
3,5 Monate vor der Europawahl ist der CDU-Vorstand in Erfurt zusammengekommen, um den Entwurf des Wahlprogramms zu verabschieden. Am Abend verständigten sich die Parteiführung auf den früheren Ministerpräsidenten von Niedersachsen McAllister als Spitzenkandidaten. Im Vorfeld der zweitägigen Klausur hatte er sich für eine faire, aber engagierte Auseinandersetzung mit der SPD ausgesprochen, dem Koalitionspartner im Bund. Dem CDU-Schatzmeister Linzen zollte die Parteiführung Respekt. Linzen hatte gestern wegen privater Geldanlagen in Steueroasen seinen Rücktritt angekündigt.
Die Lufthansa bekommt einen neuen Chef. Carsten Spohr, bisher zuständig für die Passagiersparte, wird den Posten zum 1. Mai übernehmen. Das teilte der Aufsichtsrat heute mit. Der 47-Jährige kündigte an, er wolle den Kurs seines Vorgängers Franz fortsetzen. Europas größtes Luftfahrtunternehmen steckt in einer tiefgreifenden Umbauphase. Durch ein striktes Sparprogramm soll das Konzernergebnis deutlich verbessert werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 8. Februar.
Das Sturmtief über der Nordsee zieht heute Nacht nach Schweden ab. Dahinter beruhigt sich unser Wetter kurz. Aber von Großbritannien sorgt ein Orkantief morgen wieder für stürmischen Wind und neue Regenwolken. Heute Nacht regnet es zunächst vor allem im Norden sowie an den Alpen. Oberhalb von etwa 800 Metern fällt Schnee, später dann oft nur locker bewölkt oder klar. Aber gegen Morgen verdichten sich die Wolken im Westen und es beginnt zu regnen. Am Tag im Osten und Südosten überwiegend freundlich, während sich der Regen aus dem Westen weiter ausbreitet und gegen Abend den Osten erreicht. Der Südwind bläst vor allem in der Nordwesthälfte frisch mit starken bis stürmischen Böen, auf den Bergen sowie an der Nordsee Sturmböen. Heute Nacht 5 Grad am Niederrhein bis minus 6 im Allgäu. Morgen 4 Grad in der Eifel bis 13 Grad bei Föhn an den Alpen. Auch am Sonntag sehr windiges und ungemütliches Wetter mit Regen, Schnee und Graupelschauern, dazu noch einzelne Gewitter. Am Montag vorübergehend freundlicher, bevor sich von Südwesten wieder Regen oder Schneeregen ausbreiten.
Thomas Roth meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Putins Spiele, wie Russland sich in Sotschi selber feiert und drastische Worte. Wer profitiert vom Eklat um die US-Diplomatin Nuland? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.